Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, mit einer Gemeindegruppe waren wir gerade in Palästina und Israel. Dort spürt man vieles hautnah, was die Bibel beschreibt. Die Orte, an denen Jesus gelebt hat und gepredigt hat, sprechen auch nach 2000 Jahren noch. Jesus weint auf dem Ölberg mit dem Blick auf Jerusalem, über diese Stadt, von der so viel Gottesnähe, aber auch so viel Unfrieden ausgeht, damals wie heute. Beim letzten gemeinsamen Mahl verabschiedet sich Jesus von seinen Jüngern, denn er ahnt, wie der Weg weitergehen wird. Und er ermuntert sie, mit Brot und Wein auch dann zu feiern, wenn er nicht mehr bei ihnen ist, als Erinnerung an die gemeinsame Zeit. Und dann wird es sein, als ob er in Fleisch und Blut bei ihnen ist. Danach, steht in dem Text für den grünen Donnerstag, gingen sie wieder zum Ölberg, zum Garten Gethsemane. Dort stehen noch heute einige Bäume, die uralt sind. Messungen haben ergeben, einige Bäume können leicht 2000 Jahre alt sein. Jesus betet: Abba, lieber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Seine Jünger sind am Ende der Kräfte und schlafen, während er betet. Da zeigt sich, dass Jesus dieses Gebet allein sprechen muss, wie wir es auch allein sprechen müssen, wenn wir in schwerer Situation stehen, unsere Beziehung zu Gott selber formulieren müssen. Jesus spricht Gott mit Abba, lieber Vater an, wie er es uns gelehrt hat, im Vaterunser zu sprechen. Und weiß, dass bei Gott alles möglich ist. Er bittet, dass das Schwere an ihm vorübergehen möge und dann doch, aber wenn nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst, geschehe. Auch das ist wie im Vaterunser wohl die schwerste Bitte: Dein Wille geschehe. Aber lieber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern dein Wille geschehe. Und dann kommen sie, Judas, mit den Tempelwachen, und Judas küsst ihn. Ein merkwürdiges Zeichen des Verrats. Ist Judas vielleicht doch nicht der herzlose, geldgierige Mensch? Mir ist viel näher die Vorstellung, dass Judas nun endlich wissen will, was mit Jesus ist. Als die Hohenpriester noch hinter verschlossenen Türen beratschlagt hatten, wie sie Jesus ohne großes Aufsehen festnehmen könnten, war Judas zu ihnen gegangen und sagte: Ich will ihn euch verraten. Ich will euch dahin führen, wo er sich aufhält, in der Nacht, sodass ihr ihn ohne Aufruhr ergreifen könnt. Die Männer springen auf. Gute Idee! Das ist die Lösung, auf die wir gewartet haben, und drücken Judas einen Beutel mit Geld in die Hand. Gar nicht viel. Sie hätten auch mehr gegeben, aber er verlangte es nicht. Es ging offenbar nicht ums Geld. Judas sah die Menschen arm und krank, unterdrückt von den Römern. Er sah Unheil und Ungerechtigkeit. Das wollte er ändern. Er wusste, dass auch Jesus die Menschen liebte. Und nun erwartete er von Jesus, dass er sich erweist, dass er handelt, das Reich Gottes, von dem er so viel gepredigt hat, nun auch aufrichtet, die Strukturen der Welt verändert. Oder ist das leeres Gerede gewesen? Das will Judas nun endlich wissen. Der triumphale Einzug nach Jerusalem bestärkte ihn in seinen Erwartungen. Doch ihm schwant, dass das vielleicht doch anders ist, dass Jesus ein solches Reich nicht errichten will, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Judas will nun Klarheit. Eigentlich ist die Sympathie für Jesus nicht zu Ende. Und dazu passt dann auch der Kuss. Aber Judas kann sich nicht vorstellen, dass Jesus widerstandslos aufgibt, sich gefangen nehmen lässt und verurteilen lässt. Am Ende werden ihm doch Legionen von Engeln zu Hilfe kommen. Jesus wird sie zu Hilfe rufen. Er muss am Ende doch zur Tat schreiten. Judas ist ungeduldig. Er will das erzwingen. Dann wird Jesus verhaftet und verhört. Unruhestifter, Gotteslästerer. Du bist der König der Juden? Mit einer Dornenkrone verspotten sie ihn. Er muss sogar den Kreuzesbalken selber nach Golgatha tragen. Die Via Dolorosa entlang kann man jeden Freitag die Stationen nachgehen. Gewirr der Stadt zwischen Bibelwort und dem Rufen des Muezzin und dem Treiben auf dem arabischen Markt heute. Pulsierendes Leben. Jesus nur am Rande wichtig, vielleicht damals nicht anders. Wie das nun läuft, empfindet Judas, das kann doch, ist doch Verrat. Es ist als Verrat angekommen. Es ist kein Erweis. Sie verstehen ihn nicht. Denn wäre er ja derjenige jetzt gewesen, der Jesus zu seinem letzten Wunder verholfen hätte, wenn sich Jesus anders erweisen würde. So denkt Judas vielleicht. Aber im Grunde genommen hat er das ja auch. Nur anders, als sich Judas das vorgestellt hat. Und zwar ganz anders. Judas kann das nicht ertragen. Für ihn musste das jetzt so den Eindruck erwecken, dass er sich wohl geirrt hat. Nun wird Jesus umgebracht. Das kann Judas nicht ertragen. Er nimmt sich das Leben. Leider. Denn er hat ja irgendwie Jesus auf dem Weg geholfen. War ein Teil. Nur auf diese Weise am Kreuz gestorben, wirklich tot, konnte der Weg weitergehen und Gott zeigen, was er mit Jesus zeigen wollte. Nur so. Und dazu war Judas nötig. Aber das ist schwer zu ertragen. Für Judas gar nicht zu ertragen. Es ist schwer zu ertragen, wenn man Werkzeug Gottes zum Bösen ist oder es zum Traurigen führt. Da ist die Frage dann auch, warum? Warum ich? Warum muss ich zum Werkzeug werden auf so böse Art und Weise, so schlimm? Warum muss ich das werden? Gott, was willst du mir damit sagen? Gott, was soll das? Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann das nicht. Alle zeigen mit dem Finger auf mich und ich wollte nichts Böses. Und dann weiterzuleben, ist schwer. Die Geduld zu haben, abzuwarten, was daraus werden kann. O Gott, hilf. Judas, du dramatische Figur im Spiel, warum hast du nicht die Geduld abzuwarten? Ist das Leid denn wirklich so, so schwer? Ja, das Leid ist so schwer. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So betet Jesus mit den Worten des 22. Psalms. Ans Kreuz geschlagen zu werden, ohne sich zu wehren, heißt das Leid annehmen. Vielleicht hätte Jesus es anders gekonnt, aber er wusste, dass er den Weg nur durch das Leid hindurchgehen konnte und nicht darum herum. Nur durch das Leid konnte neues Leben entstehen. Und sie, die am Kreuz stehen, Johannes, Maria, die Mutter Jesu und die anderen Marien, haben bis zuletzt gehofft, nun ist er doch tot. Im selben Moment heißt es in einer anderen Beschreibung, zerriss der Vorhang im Tempel entzwei, von oben nach unten. Die Sonne verfinstert sich, die Erde bebt. Für jemanden, der den Tod nahe erlebt, ist das so, alles verdunkelt sich. Und es ist, als ob unter einem die Erde sich bewegt, die Sonne verfinstert. Alles bewegt sich, man hat nicht mehr festen Boden unter den Füßen. Das fühlt sich an wie ein Erdbeben. Es ist dunkel, obwohl die Sonne scheint. eine Sonnenfinsternis im Herzen. Seine Mutter, sie hatte doch diese Worte in ihrem Herzen bewahrt von diesem besonderen Kind. Schon bei der Geburt war ja das prophezeit worden. Und Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Seitdem. Und vielleicht hat sie auch bei der Bar Mitzwa-Feier Jesu, als er als Zwölfjähriger im Tempel lesen durfte und dann nicht wieder mit ihnen nach Hause gezogen ist, daran gedacht, als sie mit Josef zurückging, um ihn zu suchen, da sagt er ihnen doch nur ins Gesicht, wisst ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters bin? Gott, wenn es dich gibt, sagen die Frauen unter dem Kreuz, dann hilf jetzt. Sicher könnte Gott jetzt helfen, aber der Plan war ein anderer. Das hätte keiner gedacht. Und dazwischen leben wir. Gott, hilf jetzt. Lieber Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dein Wille geschehe. Dazwischen leben wir und müssen unseren Weg finden, wenn wir vor dem Abgrund stehen und darüber nachdenken, was hält mich davon ab, den einen Schritt vorwärts zu gehen, während alles bebt. Das Leben, die Menschen, die um mich sind. Wenn Gottes Plan mich hätte auch treffen sollen, dann wäre es längst geschehen. Judas hat den Schritt nach vorne getan und konnte dann nicht mehr miterleben, wozu das alles geworden ist. Und ohne Vertrauen auf Gott ist der Tod für die, die zurückbleiben, nicht zu ertragen. Wir wissen, dass am Kreuz nicht alles am Ende ist. Dieser eine Tod Jesu endet in der Auferstehung, das wissen wir. Aber nur, wenn wir darauf vertrauen, kann daraus Kraft und Mut werden. Diese Auferstehung macht Mut, dass nicht alles mit dem Tod zu Ende ist. Das Kreuz ist ohne Auferstehung nicht zu ertragen. Und wir können es auch nicht ohne Auferstehung denken, denn wir wissen, wie es weitergegangen ist, was Judas nicht mehr miterlebt hat. Wenige hundert, die mit Jesus mitgegangen waren und seine Worte gehört haben, werden nach dem Tod in kurzer Zeit zu tausenden Anhängern, obwohl mit Leib und Leben bedroht. Sie haben keine Angst. Sie haben etwas erlebt, was ohne jedes Vorbild war. Manche sagen, Jesus wurde nur mit einem Opiat betäubt und es sah nur so aus, als ob er tot war und dann wurde er wieder lebendig. Oder der Leichnam wurde gestohlen und versteckt. Dafür hätten sicher die römischen Wachen und die Tempelwachen gesorgt. Es war ja angekündigt, dass er am dritten Tage auferstehen würde. Alle Geschichten werden nur noch unglaubwürdiger als die Auferstehung. So unwahrscheinlich das mit der Auferstehung zuerst klingt, es ist die wahrscheinlichste Antwort auf das leere Grab. Alle Erklärungsversuche sind nämlich noch unwahrscheinlicher. Wenn alles nur so eingefädelt worden wäre, hätte man sicher auch keine Frauen als Zeugen hingeschickt. Sie durften damals nicht mal vor Gericht aussagen, denn hätten sie Petrus und Johannes geschickt. Die Auferstehung bleibt rätselhaft. Und das ist sie und das kann auch gar nicht anders sein. Vom Ergebnis her ist sie der Beweis, dass mit dem Tod nicht alles aus und vorbei ist. Wenn das für einen Menschen gilt, gilt das für alle Menschen. Und die Jünger erleben das sofort an sich. Gerade noch waren sie vom Tode bedrohte Außenseiter. Kurze Zeit später sind sie mit tausenden anderen, die neue Kräfte haben, die ganz anders ihr Leben angehen, die andere überzeugen mitzumachen, die ihr altes Leben gänzlich zurücklassen und neu anfangen. Völlig übersinnlich. Völlig unwahrscheinlich, nicht zu fassen, nicht zu erklären, nicht zu glauben, nur zu erleben. So kann das Warum zu einem Wozu werden. Dein Wille geschehe. Gib mir Antwort, Gott. Die wollte Jesus auch. Und natürlich, wenn es sein kann, bei dir ist nichts unmöglich. Gott, lasse den Kelch an mir vorübergehen, bitte. Und wenn nicht, dann lass mich den Glauben nicht verlieren. Dann halte mich spürbar. Dann zeige mir, wo der nächste Schritt weitergeht, weg vom Abgrund. Dann zeige mir, Gott, was du willst. Dann zeige mir, Gott, das Licht, die Auferstehung, die neue Kraft. Dann zeige mir, Gott, was ich tun soll und wann. Dann zeige mir und denen, die mich begleiten, den Weg. Dann zeige mir mit neuen Ideen, dass das Alte vergangen ist und dass es nicht nur schlimm ist. dann zeige mir, wie ich aufstehen kann und wie die, die auch betroffen sind, auch aufstehen können. Dann, Gott, lass dich in der Tiefe finden und in der Höhe. Dann lass mich dich nicht nur im Licht finden, sondern auch in der Dunkelheit. Amen. Gott, du schlägst das Kreuz über die Welt und segnest sie. Du schlägst das Kreuz über deiner Kirche und Gemeinde, über ihre Hingabe und ihre Gleichgültigkeit. Du schlägst das Kreuz über uns, unsere Feststimmung in diesen Tagen. Und wenn wir verloren gehen in dem, was uns andere Tage bringen, du schlägst das Kreuz über die Welt. Du schlägst das Kreuz über den Orten, wo Leben beschädigt und zerstört wird. Du schlägst das Kreuz über den vielen, die Begeisterung zusammenführt. Du schlägst das Kreuz über den Massen, die sich fast hasserfüllt zusammenrotten. Du schlägst das Kreuz über der Welt. Du hast das Kreuz eingezeichnet in unser Leben, so segnest du uns auch. Nun lass uns selber zum Segen werden, damit wir andere nicht festnageln auf ihrer Schuld, damit wir dem Bösen unter und in uns weniger Raum geben, damit wir nicht gefangen bleiben in dem, was uns belastet. Ewiger, barmherziger Gott, du schlägst das Kreuz über der Welt und über unserem Leben. Du hast dich hineinbegeben in das Leben und Sterben dieser Welt, damit dein Leben und Segen in diese Welt kommt. Ewiger Gott, du hast am Kreuz deine Arme ausgebreitet. Du hast die Arme ausgebreitet und birgst unser Leben in deiner Liebe. Unsere Leichtigkeit und die Schwere sind bei dir geborgen. Die Enttäuschung und die Hoffnung, unsere Zerbrechlichkeit und unsere Stärke. Du hast die Arme ausgebreitet. In einem letzten Bild umfängst du uns alle. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.